Ich sah ihn da mit gekrümmtem Rücken, Kapuze auf, zwei große Plastiktüten dabei und die Isomatte ist halt schon so ein gutes Anzeichen dafür, dass jemand einen Schlafplatz sucht.
Aber der Blick, der verändert sich schon, oder? So mit der Zeit, kann ich mir vorstellen.
Das ist das Erste, was mir Sophia erzählt hat, als ich Sophia das erste Mal gesehen habe.
Da reicht die Zipfelmütze irgendwie so ein kleiner Bommel in der Sparkasse. Also der Blick verändert sich schon.
Hallo, Christian hier vom Deine Welt Podcast. Ihr habt es sicherlich schon alle selbst mitbekommen. Der Winter ist da. Hier in Berlin, wo ich lebe, ist der erste Schnee gefallen und morgens ist es immer so richtig knackig kalt. Und wenn die Stadt so wie jetzt gerade mit so sauberem Weiß überzogen ist, dann sieht das richtig schön aus. In den Parks sind Kinder mit Schlitten unterwegs. Hier und da fliegt auch mal ein Schneeball. Beim Spazierengehen knirscht das so schön unter den Schuhsohlen. Ich liebe das ja, muss ich sagen. Und wenn es zu kalt wird, geht man einfach rein und wärmt sich bei einem heißen Tee. Vielleicht ja auf dem Sofa sitzend, natürlich mit aufgedrehter Heizung. Ganz gemütlich. Für die meisten von uns sieht so mehr oder weniger der Winter aus. Aber für viele Menschen ist genau diese Jahreszeit alles andere als gemütlich. Sie ist ein Kampf ums Überleben, gegen die Kälte und für das Gesehenwerden. Diesen Kampf führen Menschen, die keine eigene Wohnung haben und auf der Straße leben. Genau diesen Leuten hilft ein Angebot, das jeder und jede von euch kennen sollte, finde ich. Der Kältebus. Und den gibt es nicht nur in Berlin.
Also die letzten Nächte war es so, als ich dabei war, dass wir da eigentlich nur den Anrufen hinterhergefahren sind. Das sind halt dann die Einsätze, die halt irgendwie vorgehen, weil das ist meistens akut, da ist jemand, liegt in der Kälte, hat keinen Schlafsack, keinen Schlafplatz, gar nichts. Und dem muss man dann natürlich, da muss man nachgehen und gucken, wie es dieser Person geht und ja notfalls mitnehmen hier in die Notunterkunft oder woanders hinbringen.
Vor mehr oder weniger genau 4 Jahren habe ich ein Team des Berliner Kältebusses eine Nacht lang begleitet, damals noch für einen anderen Podcast. Und es vergeht eigentlich kein Winter, an dem ich nicht an diese Nacht zurückdenke. Aktuell geht's mir aber besonders so. Die ganzen letzten Tage habe ich mich immer wieder mal gefragt, wie geht's den Leuten wohl heute? Und wie hat sich überhaupt die Situation für obdachlose Menschen, vor allem jetzt auch in Zeiten der Pandemie, verändert? Und was kann die Politik, aber auch jeder Einzelne tun, um zu helfen? Genau darüber habe ich mich mit Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission unterhalten. Die Stadtmission sorgt für 3 Kältebusse hier in der Hauptstadt.
Heute ist die Verweildauer auf der Straße viel, viel länger. Das heißt, wer erstmal obdachlos ist, kommt, wenn er wirklich viele Sorgen, Probleme hat, auch nicht so schnell wieder runter von der Straße.
Das Gespräch mit ihr ist ein Update sozusagen. Trotzdem ist meine Reportage von damals aber immer noch aktuell. Sie beschreibt die Situation da draußen in der Kälte ziemlich gut, finde ich. Und deshalb lade ich euch jetzt ein, sie zu hören. Vielleicht ja auch ein zweites Mal, kann sicherlich nicht schaden. Und danach, wie gesagt, ein Update zur Situation heute.
Oh, Sonntagabend. Es ist jetzt. Wahrscheinlich sitzen die meisten jetzt vorm Fernseher und gucken Tatort. So ist das ja am Sonntagabend. Ich bin in Berlin unterwegs und fahre heute eine Nacht lang mit dem Berliner Kältebus.
Der Kältebus der Berliner Stadtmission fährt von Anfang November bis Ende März jede Nacht von 21 bis 3 Uhr durch die Hauptstadt und rettet Menschen vor dem Kältetod. Und das schon seit 23 Jahren.
Lehrter Straße 68. Ist doch jetzt hier schon, ne?
Ich bin mit Lars Nitz verabredet, der als hauptamtlicher Teamleiter des Kältebusses 16 ehrenamtliche Helfer koordiniert.
Ich rufe den Herrn Nitz mal an.
Lars Nitz, hallo?
Ja, hallo, Christian Konradi hier. Ich bin hier für die Reportage. Wo finde ich Sie? Ich stehe jetzt hier draußen vor dem Platz oder an dem Platz.
Genau, Sie werden abgeholt. Meine Kollegin kommt jetzt vorbei.
Ah, super, danke. Bis gleich.
Gut, dann bis gleich.
Jo, tschüss.
Sophia Block heißt seine Kollegin. Mit ihr fährt Lars heute Nacht durch Berlin und ich werde die beiden begleiten.
Sophia.
Christian.
Hey Christian.
Hi, grüß dich.
Ich fahre heute mit.
Ah, cool. Du fährst mit, heißt, du bist eine ehrenamtliche, genau. Mitfahrerin. Seit wann machst du das?
Seit 10 Jahren
schon.
Wir gehen in das Kellergeschoss der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße, ein paar Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Hier befindet sich seit 2002 eine Notübernachtung für 150 Menschen.
Das ist viel größer, als ich mir das vorgestellt habe. Also hier sind so viele Leute, die so rumwuseln. Ja.
Ja, ja. Alle Helfer, die ich hier sehe, sind überraschend jung. So wie Lars, der ist 23 und Student.
Ich bin Lars.
Christian, hi.
Wir fahren heute zu dritt.
Cool.
Lars ist erst seit 3 Wochen dabei. Er ist der einzige Hauptamtliche im Team. Sophia fährt seit 10 Jahren einmal pro Woche ehrenamtlich durch das nächtliche Berlin, schon seit sie 19 ist. Damit kommt sie auf ca. 1200 Stunden. Das sind 50 Tage nonstop und etwa 20.000 Kilometer, die sie schon im Kältebus zurückgelegt hat. Sophia, Lars und ein paar Kollegen tauschen sich über die vergangenen Nächte aus, bevor es in dieser Nacht für sie losgeht.
Ich habe einen Schlafsack da, ich hoffe, er hat ihn angenommen. Ich weiß es nicht.
Wir fahren vorbei.
Er hat natürlich immer Nein gesagt,
wir fahren vorbei. Du hast voll den Draht zu dem. Ich finde das so super.
Er hat doch mit mir wieder gesprochen, mir einen schönen Abend gewünscht und.
Wer denn hier redet?
Oliver.
Genau.
Alles klar.
Nee, hat er nur nötig erzählt.
Oliver war begeistert davon, als ich ihm davon erzählt habe. Ja. Er dachte auch nur, was?
Also als ich letztes Mal bei ihm war, hat er sich auch ein Feuer gemacht. Und war, glaube ich, gerade an Essen kochen, hatte ich ja vorher auch so noch nie gesehen.
Cool.
Es war mit so einem
ja, wärmt Feuer. Auf, ne?
Er fängt neu an.
Ja,
mit all meinen Jahren Erfahrung.
Ein neues Gesicht, ja. Ja, der hatte vom Catering, ne, was unter den Catering-Schalen ist, diese Brennpaste hatte der dabei. Die hat er angezündet. Also war dementsprechend eigentlich ganz gut ausgerüstet.
Geil.
Dafür.
Das heißt also, ihr fahrt so Standardrouten immer wieder und wenn jemand anruft, fahrt ihr von der Route ab? Oder wie kann man sich
das machen? Nee, also es gibt bekannte Orte, wo man Leute kennt, schon aus den letzten Jahren zum Beispiel. Sophia ist jetzt schon sehr lange dabei.
10 Jahre, habe ich gehört.
Genau, 10 Jahre schon dabei und sie kennt halt auch viele Menschen hier auf der Straße. Wohnen auch. Und wenn gerade Zeit ist und kein Einsatz da ist, dann kann man da auch mal vorbeifahren, den Hallo sagen und gucken, wie es denen geht, sich um die kümmern. Aber ansonsten sind wir halt auf die Anrufe auch angewiesen, von den Passanten, die anrufen. Und also die letzten Nächte war es so, als ich dabei war, dass wir da eigentlich nur den Anrufen hinterhergefahren sind.
Ist jetzt wieder und richtig was los, ja?
Ja,
hat angefangen?
Das ist ein Übertrag.
Und dann, das sind halt dann die Einsätze, die halt irgendwie vorgehen, weil das ist meistens akut, da ist jemand, liegt in der Kälte, hat keinen Schlafsack, keinen Schlafplatz, gar nichts. Und dem muss man dann natürlich. Da muss man nachgehen und gucken, wie es dieser Person geht und die dann notfalls mitnehmen hier in die Notunterkunft oder woanders hinbringen.
Ja. Oder eben die Bekannten, da wissen wir, die schlafen draußen, egal wie kalt es ist, dass man da auch mal nach dem Rechten sieht, wenn es minus 25 Grad sind, ist es eben auch lebensbedrohlich, dass man da einfach auch mal nach dem Rechten schaut, weil dafür kriegt man kaum noch Anrufe.
Und wenn du das seit 10 Jahren machst, hast du da irgendwie Leute, die du schon seit 10 Jahren quasi auch kennst? Echt?
Ich kenne Leute, die sind seit über 35 Jahren auf der Straße.
Als Sophia das sagt, fehlen mir erstmal die Worte. 35 Jahre auf der Straße. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das gehen kann, was das überhaupt bedeutet. Es gibt Menschen, für die ist das offenbar Realität. Für mich ist es sogar unvorstellbar, nur eine einzige Nacht auf der Straße zu verbringen. In Berlin gibt es keine offizielle Obdachlosenstatistik und die wenigen Schätzungen, die es gibt, weichen extrem voneinander ab. Zwischen 3.000 und 10.000 Menschen sollen es sein, die jede Nacht draußen schlafen müssen. Deutschlandweit sollen es weit über 50.000 Menschen sein. Das sagen aktuelle Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. In den vergangenen Monaten habe ich immer wieder gelesen, dass diese Zahl von Jahr zu Jahr zunimmt. Und das deckt sich auch mit meiner persönlichen Beobachtung. Immer häufiger sehe ich Menschen, die mit mir morgens am U- und S-Bahn-Gleis stehen und wie ich ungeduldig auf die nächste Bahn warten. Nicht, weil sie dringende Termine haben. Die Bahn ist ihr Zuhause, eine Fahrt lang. Zum Aufwärmen, Flaschen sammeln, betteln. Wer in einer Großstadt lebt, wird das ganz sicher kennen. Genau solchen Menschen wollen Sophia und Lars heute Nacht helfen. Und das muss vorbereitet werden.
Ich bereite jetzt Tee und Kaffee vor. Mhm. Nein, nur Tee.
Und das wird dann alles eingepackt und mit Oktober.
Mit unserem Körbchen, ja.
Ach, das ist. Was ist denn da alles drin? Kannst du mal beschreiben?
Unsere Statistikliste, dann das Kartenbuch, ein paar Süßigkeiten, Zucker, Servietten, Becher und unsere beiden Thermoskannen mit Tee, einmal mit und ohne Zucker. Damit man zumindest was Wärmendes da lassen kann.
Und Statistikbücher heißt?
Na, wo wir hingefahren sind, dass man das einfach auch mal nachvollziehen kann. Irgendwie so eine logische Abfolge. Also es wird auch notiert, wie viele Kontakte wir hatten natürlich, aber nicht jetzt wer und namentlich. Sondern dass man einfach nachvollziehen kann, was hat man an dem Abend überhaupt gemacht, wen hat man getroffen, wie viele.
Das ist doch auch viel Papierkram irgendwie, ne?
Ja, das ist halt jetzt mein Job, weil ich bin der Teamleiter. Und das heißt, wie Sophia gerade schon gesagt hat, wir füllen die Teekannen auf mit Tee, packen noch Schokolade ein, falls sie die dabei haben, Schlafsäcke, Isomatten, damit wir einfach gut gerüstet sind. Unterwäsche, also Socken, Unterhosen, warme Pullis. Also sowas können wir auch mal gut verteilen dann auf der Straße.
Wie sieht denn so die Inventarsituation aus?
Ja, also Spenden sind immer gerne gesehen. Theresa, was hast du dazu?
Also was wir immer gut gebrauchen, ist Kaffee und Schokolade. Also gerade Schokolade kommt bei den Gästen unglaublich gut an. Und das kriegen wir nicht von Bäckereispenden und nicht von der Berliner Tafel. Und Kaffee geht halt morgens auch weg ohne Ende. Das brauchen die Leute zum Aufwachen und zum in den Tag kommen. Und sonst Männerjacken und Männerschuhe und Männerunterwäsche, also Socken und Unterwäsche, ist so das, was am nötigsten ist. Und Handschuhe. Also Jacken, die warm sind, Schuhe, die auch winterfest sind. Und Unterwäsche kann man auch spenden, die getragen sind, wenn sie halt gewaschen sind. Also Unterwäsche, gerne.
Und du hast gerade betont Männer.
Also wir haben hier in der Einrichtung bestimmt 80% Männer. Einfach weil es auch kleinere Fraueneinrichtungen gibt, die für Frauen ein besserer Schutzraum sind. Deswegen haben wir hier am Abend durchschnittlich 20 Frauen. Und ich denke, das Problem ist gleich verteilt. Nur Frauen sind dann wohnen eher irgendwo bei jemandem auf der Couch, einer sexuellen Abhängigkeit, eher versteckte Obdachlosigkeit. Und weniger hier, weil hier sind sie doch vielen Männern auch ausgesetzt. Und wir haben zwar getrennte Schlafbereiche, aber es ist doch für viele Frauen noch nicht ausreichend. Weil sie auch draußen in der Schlange erstmal anstehen und ja, manche Männer ihnen doch zu nahe kommen.
Ja. In der Kältesaison 2016-2017 gab es im Rahmen der Berliner Kältenothilfe über 100.000 Übernachtungen in Notunterkünften. Nur 14% davon wurden von Frauen in Anspruch genommen. Wenn man davon ausgeht, dass das Problem Obdachlosigkeit zwischen Männern und Frauen gleich verteilt ist, dann dürfte die verdeckte oder unsichtbare Obdachlosigkeit bei Frauen in die Tausenden gehen.
Naja, also hier haben wir zum Beispiel über 120 Betten in dieser Notübernachtung. In der Frankfurter Allee auch, da sind es auch 120 Plätze und dann gibt es noch 3-4 weitere große. Und es hängt halt davon ab, wie kalt es draußen ist, beziehungsweise wie warm es draußen ist, weil es ist nicht, ist man jetzt nicht bei den Gefriertemperaturen, dann bleiben die Leute auch gerne draußen und wollen gar nicht mit in den Notraum kommen. Also das lässt sich jetzt schwer sagen, aber das wird man dann jetzt im Laufe des Abends sehen bei der Fahrt, wie ausgelastet dann die verschiedenen Notunterkünfte sind.
Okay. Genau, ich hänge mich einfach dran. Also.
Wenn du magst und noch eine Hand frei hast, kannst
du. Ja, klar, auf jeden Fall. Also eine Hand habe ich definitiv frei. Ah, okay, hier ist jetzt ein großer schwarzer Schrank voll mit Isomatten, Schlafsäcke. Das sind ja so 10, 20, 30 Stück vielleicht, ne?
Genau. Also wir haben halt auch noch mehr. Kannst du die? Schaffst du es lieber?
Ja, ja, klar. Ich kann auch, glaube ich, noch mehr. Einen könnte ich auf jeden Fall noch.
Ich nehme jetzt Isomatten mit. Dann schauen wir gleich mal, wie viel im Bus noch ist von letzter Nacht. Oder?
Okay, das heißt also, so 2, 3 habt ihr auf jeden Fall immer dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt geht's raus zum Bus. Lars und ich stehen vor dem neuen Sitzer. Sophia holt noch ein paar Schlafsäcke und Isomatten, Wärmekissen, Tee und Schokolade.
Also wir fahren immer zu zweit mit dem Kältebus. Mhm. Das heißt, einer ist der Fahrer und die zweite Person ist der Beifahrer oder Beifahrerin. Und der Fahrer ist dafür zuständig, sich die Routen im Kopf zu bilden und die Orte anzufahren. Und die Beifahrerin oder Beifahrer hat das Telefon am Ohr. Und das ist aber auch ein sehr schwerer Job. Weil je nachdem, wie viele Anrufe kommen, muss man da gut koordinieren.
Ist das eine direkte Durchwahl zu euch dann? Oder?
Das ist direkt, wir haben ein Mobiltelefon und da die Nummer, die Passanten anrufen können, die kommt direkt auf dieses Telefon.
Das heißt, es gibt noch nicht nochmal irgendwie so eine...
Es gibt keine Zentrale oder sowas, sondern wir sprechen direkt mit den Leuten, weil da kann man direkt kommunizieren, falls die Passanten, die anrufen, auch noch vor Ort sind, nochmal, dass man auch mal nachfragt, so fragen Sie doch mal den Herrn oder die Dame, die auf der Straße lebt, ob sie wirklich mitkommen will oder ob sie nur versorgt werden will oder wie auch immer, wie es ihr geht. Und dann können wir auch den Leuten auch direkt sagen, wie lange wir ungefähr brauchen. Also wenn es über eine Zentrale geht, dann Ja, das ist ja eine Kommunikation zwischen, also eine ganze Kette. Ja. So können wir halt direkt mit den Leuten sprechen und dann können wir direkt sagen, okay, in einer halben Stunde sind wir da. Oder sie müssen sich noch etwas gedulden, kann auch sein, aber. Mhm. Ja, und ja, der Beifahrer, der hat das Telefon und wenn er dann so 20 Anrufe in der Stunde kommen, dann ist das schon.
Echt, so, das, so ist das?
Wenn es kalt ist, auf jeden Fall, ja. Wow. Also jetzt im November hatten wir so durchschnittlich, glaube ich, 30 Anrufe die Nacht. Das ist auch schon viel, aber jetzt ist es ja auch noch nicht so kalt gewesen.
Naja, aber gefühlt halt schon. Ja.
Gefühlt schon, vor allem wenn es nass ist, dann ist es natürlich hart. Ja, aber ich habe gehört, es kam auch letzten Winter schon mal 120 Anrufe die Nacht. Das ist dann halt echt schon sehr, sehr viel. Also dann hat der Beifahrer echt, muss gucken, okay, mit wem spreche ich gerade? Wurde für diese Person vielleicht vor einer halben Stunde schon mal angerufen? Oder?
Also man kann jetzt schon mal festhalten, ist eigentlich zu wenig, ne? So grundsätzlich. Also wenn da 120 Anrufe die Nacht kommen?
Ja, wenn es kalt ist, ja, dann ist es dann ist das schon stressig. Ja. Wow. Aber wir werden noch sehen, du bist heute dabei. Ja. Du wirst ja live miterleben, was so los ist. Telefon ist an. Es ist ja, 9 Uhr, spät, das heißt.
Es kam auch schon ein Anruf.
Echt? Okay.
Oder am Ecke Ulanstraße. Er spricht ihn jetzt auch an.
Okay, das heißt, wir hören gleich nochmal Feedback oder.
Ja. Aber er ist bekannt.
Er ist bekannt,
das kennt er schon. Das wird er sein.
Sophia kennt, glaube ich, alle.
Hey, du musst ja der Nina Schlappen führen, noch für mich. Du bist nicht ansprechbar. Na, wenn sie nicht ansprechbar ist, dann ist es ein Fall für den Rettungswagen. Dann ist es kein Fall für uns. Also wenn sie gar nicht reagiert, dann geht es der Person überhaupt nicht mehr. Ja, wenn sie gar nicht reagiert, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Krankenwagen wirklich zu rufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Genau. Super, wunderbar. Vielen lieben Dank für Ihren Anruf. Tschüss.
Klar, da sollte man dann auf jeden Fall einen Rettungswagen rufen für alle Fälle.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt da eine halbe Stunde hin brauchen und der akut gerade Hilfe benötigt, wäre das fahrlässig zu sagen, wir kommen.
Christian, willst du deine Aufnahme noch machen oder willst du auch hier wirklich ein bisschen mithelfen?
Also, ich würde natürlich gerne so viel wie möglich aufnehmen, aber klar, also ich meine, wenn Hilfe gebraucht wird, bin ich da.
Okay.
Überhaupt keine Frage.
So, das heißt, der Anruf hat sich jetzt erledigt erstmal,
ja.
Erklärt.
Ja.
Hast du eine Idee für heute Abend,
wie das dann? Aber da kommt schon das nächste.
Was wir als nächstes anfahren?
Nee, der Rollstuhlfahrer am Zoo übernimmt Kältebus 2. Kältebus der Berliner Stadtmission, Block, schönen guten Tag. Mhm. Und ist auch nicht mehr allein in der Lage, irgendwo hinzukommen. Okay, dann fahren wir dahin. Und er kann überhaupt nicht mehr laufen? Okay, dann schauen wir uns das mal an. Und na, wir bräuchten schon einige Zeit bis dahin, aber wir kommen auf jeden Fall so schnell wie möglich. Wir sind halt leider nicht um die Ecke. Nee, brauchen Sie nicht. Wenn er da sitzen bleibt, genau unter dieser Anschrift, dann fahren wir da. Genau. Fahren wir hin. Wunderbar. Vielen Dank für den Anruf. Ja, schönen Abend noch. Tschüss.
Alles klar, machen wir uns auf den Weg.
Lars und Sophia steigen aus dem Kältebus, ich gehe hinterher. Es ist kurz vor 10 und wirklich ungemütlich da draußen. Der Gehweg, auf dem wir laufen, ist feucht, die Luft ist frisch, gerade mal 3 Grad. Leichter Nieselregen. Der Mann, für den wir hier sind, hat sein Nachtlager am Rande des Gehwegs eingerichtet. Er liegt mit Isomatte und Schlafsack auf dem nassen Boden. Nur leicht geschützt durch einen Balkonvorsprung. Direkt vor einem Schaufenster eines kleinen Kiezladens. Er richtet sich auf, setzt sich hin, schaut uns an und begrüßt uns. Ich schätze ihn auf Mitte 40. Der Mann schlüpft mit einem Bein aus dem Schlafsack und krempelt seine Hose hoch. Seine rechte Wade ist verbunden. Der Verband sieht aber schon älter aus. Er sitzt lose, ist schmutzig. Lars fragt ihn, ob er mitkommen will in die Notunterkunft. Er verneint und zeigt auf sein Nachtlager. Er will hier bleiben, fragt, ob wir noch einen trockenen Schlafsack und eine Isomatte für ihn hätten. Während Lars zum Bus geht und die Sachen holt, wird der Mann plötzlich laut. Er beschwert sich über seine Situation. Er ist frustriert. Er steigert sich so sehr in seine Misere, dass er anfängt, Sophia zu beschimpfen. Dann weint er und entschuldigt sich. Immer wieder rutschen ihm Schimpfworte raus und immer wieder entschuldigt er sich dafür. Beim Krankenhaus hätten sie ihn weggeschickt, sagt er. Keine Versicherung, kein Geld, keine Behandlung. Ich frage mich, wie schlimm eine Verletzung wohl sein muss, dass der hippokratische Eid greift. Der Mann schlüpft in den neuen Schlafsack, zieht seine Kapuze über den Kopf und dreht sich zur Seite.
Also der Herr, den wir gerade vorgefunden haben, der schläft ja auch auf der Straße, hat hier seinen Platz. Ist soweit, also vergleichsweise auch ganz gut ausgestattet, hat zwei Schlafsäcke, von uns hat er noch einen bekommen, hat zwei Isomatten, hat noch Kleidung auch in der Tüte gehabt vorrätig und das Problem ist, er kann aber nicht laufen, weil er hat eine Beinverletzung und auch eine Handverletzung. Er wollte jetzt auch heute hier bleiben und wenn es jetzt noch kälter wird, dann schauen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Und eine Hose wollte er noch haben, die hat er jetzt nicht dabei, aber da haben wir jetzt auch auf der Liste, die können wir auch nochmal vorbeibringen jetzt die nächsten Tage.
Das heißt, ihr macht euch schon jetzt irgendwie so ein paar Notizen, dass ihr das irgendwie auf dem Schirm behaltet oder
genau. Wir sind gerade dabei.
Wir schreiben auch immer nochmal was für die Kollegen und Kolleginnen, die am nächsten Tag fahren.
Oder bespricht sich. Schön Hause abfahren.
Können wir gerne machen. Also wir haben jetzt, glaube ich, keinen akuten Notfall.
Nein.
Also keinen Anruf. Und wenn das der Fall ist, dann klappern wir bekannte Orte ab oder Straßen, wir wissen, da halten sich Leute auf.
Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch.
Ja. Und dann trifft man immer jemanden, dem man dann auch helfen kann. Und die Schlossparklinik, die hat hier angerufen, aber die müssen den Gast erst noch versorgen. Deswegen können wir da jetzt noch nicht direkt hin, aber das haben wir natürlich auch auf dem Zettel. Mhm. Aber die Nacht ist ja noch lang. Von daher.
Jetzt geht's erstmal in Prenzlauer Berg.
Genau.
Genau. Also wir fahren auch berlinweit, also ganz Berlin. Nach Brandenburg ist der Bus auch schon mal gefahren, habe ich gehört. Ja. Also es geht auf jeden Fall noch weitere Ziele als Prenzlauer Berg.
Wenn wir wirklich einen alarmierenden Anruf bekommen, dann fahren wir auch nach Oranienburg und weiter. Also da sind die Menschenleben wichtiger als die Gefahrenstrecke.
Und SMS kriegt ihr offenbar auch. Also läuft das auch mittlerweile über WhatsApp oder?
Nee. Leider nicht. Leider nicht.
Ich kriege ganz viele Emojis immer.
Ja. Ihr seid super. Smiley.
Ah, okay.
Oder so ein Schneeflock-Emoji. Ja. Es ist kalt. Es ist kalt. Schneemann, Schneeflocke.
Wie kommt es eigentlich, dass es so Orte gibt? Also wenn ihr sagt, wir fahren jetzt die Schönhauser ab, da sind so ein paar Orte, wo Leute sich treffen. Also was macht so ein Ort aus, dass das zu so einem Sammelort von Leuten wird?
Da, wo es auch belebt ist. Weil je mehr Menschen unterwegs sind, desto höher ist auch der Schutz. Du hast halt keinen Schutzraum um dich rum. Du bist 24 Stunden am Tag angreifbar. Du lebst auf der Straße. Du betreibst deine Hygiene auf der Straße, du schläfst auf der Straße, du bist jederzeit ansprechbar, angreifbar. Ja.
Die Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg kenne ich als eine Straße mit vielen Bars, Cafés, Kneipen, Modeläden, Clubs. Als wir mit dem Kältebus entlang der U-Bahn-Linie 2 die Straße abfahren, haben Lars und Sophia immer einen Blick dafür, was rechts und links von ihnen passiert. Sie schauen auf Bänke, Hauseingänge, Vorsprünge, überall dort, wo man sich mehr oder weniger ungestört aufhalten kann und etwas Schutz findet.
Hier können wir gleich mal zurücklaufen, also hinter der Baustelle, da konnte ich es nicht halten, weil einspurig um Baustelle.
Auf der rechten Straßenseite hinter einem Baustellenfahrzeug ist eine Bank, sagt er. Dort sitzt jemand, der vielleicht unsere Hilfe braucht.
Da war eine Dame mit Isomatte, die da saß, verloren auf einer Bank.
Keine Frau, ein Mann. Er sitzt mit gekrümmtem Rücken auf einer Bank. Sein Blick ist auf den Boden gerichtet. Als Sophia ihn begrüßt und sich vorstellt, grummelt er in seinen langen, grauen Bart. Ich kann nicht verstehen, was er sagt, aber er ist offenbar überrascht, dass ihn fremde Menschen ansprechen und ihn fragen, ob er Hilfe braucht. Er richtet sich langsam auf, spricht leise. Er wirkt müde und erschöpft. Lars erzählt ihm, dass er ein warmes Bett, eine warme Mahlzeit für ihn hat, wir ihn mitnehmen können, wenn er will. Er streift seine Kapuze vom Kopf, die vom Nieselregen ganz nass geworden ist. Er wolle gleich zu einem Freund gehen, da komme er unter, sagt er. Neben ihm stehen zwei Plastikbeutel mit Klamotten, Essen, Pfandflaschen. Auf dem Rücken trägt er einen kleinen Rucksack und eine Isomatte. Sophia bietet ihm einen Tee an, aber auch den lehnt er dankend ab. Er senkt seinen Kopf und blickt wieder auf den Boden und grummelt in seinen Bart. Ich bin Udo und habe heute Geburtstag. Ich bin 50 geworden, sagt er. Genau in dem Moment kommt eine Gruppe Jugendlicher vorbei, in allerbester Laune, lachend, gröhlend. Die Kluft zwischen ihrer Stimmung und der von Udo könnte kaum größer sein. Und dann, wie in einem Film, sind da plötzlich goldene Luftballons an der Schaufel eines Baggers. Ein Auto fährt an der Baustelle vorbei und die Lichtkegel der Scheinwerfer leuchten sie an. Sie glitzern und funkeln. Schau mal, Udo, die hängen da nur für dich, sagt Lars. Die hat dir irgendjemand zum Geburtstag dahin gehängt. Es ist Sonntagnacht, 23 Uhr. Es ist dunkel, kalt und feucht. Und in diesem Moment dreht sich Udos Stimmung. Er lacht laut auf und freut sich wie ein kleines Kind, das einen großen Geburtstagskuchen auf dem Küchentisch entdeckt. Seine ganze Körperhaltung ändert sich plötzlich. Er richtet sich auf, schaut uns an und erzählt uns, dass er hier schon seit Stunden sitzen würde. Aber die Luftballons hat er einfach nicht bemerkt. Und dann sagt er etwas, was mich die ganze Nacht nicht mehr loslassen wird. Danke für eure Hilfe. Und ich denke nur, aber wir haben doch gar nichts gemacht.
So schnell erkannt beim Vorbeifahren. Hätte er auch einfach so da sitzen können. Woran hast du den erkannt?
Also stimmt schon, der hätte da nur sitzen können, hätte auch ein Passant sein können, aber ich sah ihn da mit gekrümmtem Rücken, Kapuze auf, zwei große Plastiktüten dabei und die Isomatte ist halt schon so ein gutes Anzeichen dafür, dass jemand einen Schlafplatz sucht oder sich auf dem Weg zu einem Schlafplatz befindet. Und das war dann einfach mal ja vorbeischauen, fragen, was da los ist.
Aber der Blick, der verändert sich schon, oder? So mit der Zeit, kann ich mir vorstellen. Also einfach so, dass man so Leute schneller erkennt.
Das ist das Erste, was mir Sophia erzählt hat, als ich Sophia das erste Mal gesehen habe. Da gibt es ja sehr was zu sagen.
Da reicht die Zipfelmütze, irgendwie so ein kleiner Bommel in der Sparkasse. Also der Blick verändert sich schon. Der spezialisiert sich. Das Schlimme ist, im Sommer fährt man so auch durch die Gegend. Also, naja, schlimm ist es nicht. Aber man schaut schon spezifischer.
Mhm. Ja, du meintest mir, du kannst nicht mehr normal Auto fahren, ohne
Ausschau zu halten. Nein, das geht gar nicht mehr. Nee, überhaupt nicht. Oder eben auch so Straßenbahnhaltestellen, da sitzen auch oft viele. Und da schaut man schon mal hin. Wenn ich Personen sehe, wo ich denke, denen geht es aktuell gerade überhaupt nicht gut, dann frage ich natürlich nach. Also das sollte eigentlich jeder Mensch, wenn man sieht, dass einer Person es nicht besonders gut geht, einfach nur mal kurz nachfragen. Ein Gespräch kostet nichts. Es ist schnell einfach mal nachgefragt, hey, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Ich finde, das hat man auch gerade schon nach auch wenn es vielleicht gerade nur 2 Minuten waren, gemerkt, dass er irgendwie sehr, naja, der so in sein Bart gegrummelt und natürlich vielleicht auch sowas wie eine Scham verspürt, aber am Ende hat er, also danke für eure Hilfe, hat er wortwörtlich gesagt. Ich meine, wir haben ja eigentlich nichts gemacht, ne? Also wir waren ja einfach nur da und haben ihn angesprochen, aber das hat ihm offenbar schon...
Einfach der menschliche Kontakt, ja. Das Gespräch, einfach nachzufragen, wie es einem geht. Dass er erzählen konnte, dass er heute Geburtstag hat.
Dann hat er sich gefreut, als wir eine Luftballon gefunden haben. Hat er gelächelt.
Dann hat er richtig aufgelacht, ja.
Du machst das wirklich jeden Sonntag seit 10 Jahren? Also ist das so ein festes Ding für dich, dass der Sonntagabend oder die Sonntagnacht immer dafür so geblockt ist?
Es ist nicht immer sonntags, aber einmal die Woche mache ich das, ja.
Warum hast du dich dazu entschieden, das zu tun?
Ich habe angefangen, ehrenamtlich in der Bahnhofsmission zu arbeiten und fand es einfach furchtbar, dann zu sehen, wenn die Bahnhofsmission schließt, dass die Menschen dann auf der Straße sind und nicht wissen, wohin. Und ich habe viele mitbekommen, die einfach von der Mobilität her gar nicht in der Lage waren, sich selbstständig noch auf dem Weg in Notunterkünfte zu machen. Und habe dann von dem Kältebus gehört und fand das halt eine super Idee, einfach die dort abzuholen, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen. Und seitdem bin ich dann eben dabei.
Und wie ist es bei dir, Lars? Wie bist du dazu gekommen?
Zu der Arbeit hier im Kältebus?
Ja.
Ich kannte den Kältebusfahrer vom letzten Jahr und der hat mich einfach auf die ganze Sache angesprochen und diese Stelle als Teamleiter, die war wohl ausgeschrieben und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte und ich habe dann eigentlich auch direkt zugesagt, weil ich mir selber aus dem Job halt hoffe, dass ich sehr, sehr viel lernen werde für mich selber, fürs Leben und auch übers Leben. Auch von den Leuten von der Straße, weil das sind Situationen, in denen ist man so alltäglich nicht, sag ich mal. Und da kann man, denke ich, auch viel für sich selber mitnehmen. Und ich habe auch eine neue Herausforderung gesucht und ein Abenteuer. Und ich meine, das ist es schon, weil man ist halt jeder Tag oder jede Nacht ist hier halt auch eine andere. Und man ja, erlebt Dinge, Schicksale oder was auch immer, die kennt man nicht. Und da lernt man viel dazu. Und da ich einfach unglaublich gerne Leuten helfe, ist das für mich auch eine gute Sache. Weil es dann schon erfüllend, wenn man den Leuten helfen kann, wenn man merkt, okay, denen wurde geholfen, die sind jetzt glücklicher als vorher und denen geht es besser als vorher, dann ist das einfach eine sehr, sehr gute Sache, finde ich. Ich bin ein sehr offener Typ und kann mit den Leuten reden und habe jetzt auch keine Scheu, auf Leute zuzugehen. Und kann auch, sage ich mal, mit Ekel gut umgehen oder das nicht für eklig empfinden, weil das Klientel ist halt auch nicht ganz einfach und die Leute leben auf der Straße, die sind halt hygienisch teilweise dann auch echt nicht so, wie man es für sich selber auch erhofft. Aber wenn man gerne hilft, so, dann sind einem so Unannehmlichkeiten dann auch egal, weil das Helfen steht dann im Vordergrund.
Gut, dann fahren wir da mal.
Und dann macht man das doch gerne, finde ich.
Du hast gerade gesagt, dass du
vielmals für den Anruf
da auch erhoffst, viel zu lernen,
ja,
von den Leuten. Das finde ich ganz interessant. Also was meinst du damit?
Schönen Abend noch.
Aber man lernt dann halt auch das Leben aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Also ich meine, ich bin so gut aufgewachsen, also ohne Probleme, hatte immer eine Familie. Das hat nicht jeder, der auf der Straße lebt. Die haben vielleicht durch den Schicksalsschlag ihre Familie verloren oder wie auch immer und denen geht es halt schlecht. Und einfach das kennenzulernen, das erleben zu dürfen und da dann auch irgendwie dabei zu sein und die auf ihrem Weg in ihrem Leben auch ein bisschen begleiten zu können, das ist einfach eine super Sache, finde ich. Und ja, das ist dann Motivation genug, glaube ich, wenn man Leuten dann auch vielleicht wenigstens für den Moment ein Lächeln schenken kann oder wie auch immer.
Ist das eigentlich, Sophia, das habe ich mich tatsächlich auch gerade gefragt, wenn du sagst, du machst das schon seit 10 Jahren, aber wenn du sagst, es gibt ganz viele Leute, die du schon seit 10 Jahren irgendwie begleitest, gibt man da irgendwann in der Hinsicht auf und dann geht es nur noch um den Moment, also dass man ihn versucht, den Moment schön zu machen oder wie ist das?
Aufgeben auf gar keinen Fall. Immer wieder aufs Neue das Gespräch suchen, immer wieder die Hilfe anbieten, eine also Beziehung aufbauen.
Das Ziel ist dann tatsächlich auch, deine Motivation so nachhaltig,
ja,
die Leute von der Straße wegzubringen.
Also jeder, der von der Straße kommt, der ein gutes Leben jetzt führen kann, dafür hat sich jede Nacht gelohnt, die ich gefahren bin. Es ist ziemlich schwer.
schwer, gerade Menschen, die längere Zeit auf der Straße sind, wieder dazu zu bewegen, in vier feste Wände zu kommen. Viele vermissen dann die Freiheit. Aber es gab einige, wo es tatsächlich geklappt hat und das baut einen extrem auf. Da ist man voller Euphorie und freut sich einfach nur für die Person, dass sie wieder ein normales Leben führen kann.
Dieser Freiheitsaspekt, der wird ja, also keine Ahnung, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, und auch für mich ist es eigentlich ein Begriff, der, wenn überhaupt, ganz spät erst kommt in meiner Vorstellung. Also dass man das auch als Freiheit empfinden kann.
Ja, also je länger man draußen ist, desto mehr genießt man eben auch das Abgeschiedensein, das auf sich selbst gestellt sein. Und deswegen ist es gerade gefährlich, wenn man frisch auf die Straße gekommen ist, sich nicht dem Hilfesystem anzunehmen. Also da baue ich dann besonders Beziehungen auf, um gerade die wegzuholen.
Die neu sind.
Genau. Natürlich auch bei denen, die länger auf der Straße sind, aber bei vielen ist es tatsächlich schon eine Lebenseinstellung. Und das ist halt echt schwer.
Also in gewisser Weise auch eine bewusste Entscheidung?
Das würde ich nicht sagen. Bewusst nicht.
Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Also Menschen sind ja auch verschieden. Und also von einer Person hatte ich halt gehört, die sagt, auf der Straße leben ist doch super. Da zahle ich keine Miete, habe keinen Vermieter, keinen Stress, keinen Ärger, keine Bürokratie. Und hier habe ich halt meine Freiheit und kann halt tun und lassen, was ich will. Also das ist halt schon irgendwie eine Entscheidung. Aber es ist halt dann, also das ist vielleicht diese eine Person, wo ich das gehört habe. Es ist krass, sich dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, ich bin lieber auf der Straße, weil dann muss ich mich um gar nichts kümmern, als dann irgendwie ein warmes Bett zu haben. Aber ich glaube, wie Sophia gerade schon meinte, also meistens entscheidet man sich nicht freiwillig dafür, oder? Ja.
Klar gibt es diese romantische Teenie-Vorstellung, Ausreißerleben auf der Straße, aber nein, auf gar keinen Fall. Möchte, glaube ich, keiner freiwillig.
Gerade hat die Mitarbeiterin einer Tankstelle angerufen. Sie sagt, ein Mann sitzt auf dem Gehweg direkt vor ihrem Nachtschalter. Betrunken soll er sein, hilflos wirken. Die Feuerwehr und Polizei habe sie auch schon angerufen, aber da er sich weder selbst noch andere in Gefahr bringe, würde niemand kommen, erzählt die Frau am Telefon. Als wir 30 Minuten später vor Ort sind, sitzt er immer noch da, mit einem Pappbecher voller Kaffee in der Hand. Neben ihm ein kleiner Lederrucksack, der so aussieht, als würde er ihn schon seit Jahrzehnten tragen. Als Sophia aus dem Kältebus steigt, grinst der Mann bis über beide Ohren. Man kennt sich. Sophia hat ihn schon oft mitgenommen. Er reicht mir seine selbst tätowierte Hand zur Begrüßung und stellt sich als Schuhmacher vor. So wie der Rennfahrer, sagt er. Ich gehöre einfach auf die Straße, erzählt er mir beim Einsteigen in den Bus. Vorher macht er höflich seinen Zigarillo aus. Mit den Fingerkuppen drückt er die Glut aus und verstaut den Rest der Kippe in seiner Brusttasche. Wo geht's hin, will er wissen. Seine Frage klingt so, als würden wir ihn abholen, um zu einer Party zu fahren. Friedrichshain, Frankfurter Allee, sagt Lars, in die Traglufthalle. Davon habe Schuhmacher schon gehört, sagt er. Die hätten da sogar richtige Betten und warmes Essen gäbe es auch. Jetzt auch noch, obwohl es schon fast Mitternacht ist? Ja, sagt Lars. Auf dem Weg in die Notunterkunft verfahren wir uns. Aber Schuhmacher kennt sich aus und zeigt, wo es lang geht. Wir fahren durch Lichtenberg. Hier kennt er jede Straße. Sein Zuhause, sagt er, seit über 40 Jahren. Aber scheiße kalt ist es geworden. Als er mehr erzählt, wird mir klar, dass er damit nicht nur das Wetter meint. Er überlegt, wieder in den Knast zu gehen, erzählt er mir. Da wird sich um alles gekümmert, sagt Schuhmacher. Draußen muss er sich um alles kümmern. Als ich erwähne, dass draußen sein aber auch frei sein heißt, lacht er nur. Freiheit, sagt er, davon hat er im Knast mehr als auf der Straße. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ernst er das meint.
Ich hab nur die Frau.
Oh, du, ich muss erst zugeben, ich bin so. Klar, Traktor, jetzt könnte es vielleicht komisch im Ohr werden. Ah, oh, jetzt ist echt so kurzer Druck, ne? Mhm. Hi. Hallo. Ich habe einen Gast für euch.
Die Traglufthalle sieht aus wie ein gelandetes Raumschiff in einem 70er-Jahre-Science-Fiction-Film. Das ovale Kuppelzelt ist mit weißer Folie bespannt und so groß wie ein Tennisplatz. Dafür war die Konstruktion ursprünglich auch mal vorgesehen. Jetzt bietet sie Platz für 120 Menschen. Im Eingangsbereich ist die Rezeption, dahinter eine große offene Küche, ein Sitzbereich mit Sofas. Der Boden ist mit Teppich ausgelegt, große Zimmerpflanzen und Raumtrenner aus Holz machen die Halle überraschend wohnlich, fast gemütlich.
Ja, ist auch heute echt schön, weil es entspannt ist. Also wir haben auch andere Abende, aber heute ist es gut.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Miriam ist eine von 9 Ehrenamtlichen. Sie erzählt mir, wie die Nacht für Schuhmacher von hier aus weitergeht. Der sitzt auf einem Stuhl neben uns und gibt seinen Rucksack bei der Security ab.
Also, wenn ein neuer Gast reinkommt, dann begrüßen wir den erstmal, dann wird er registriert mit Namen, Geburtsdatum und Herkunftsland. Das brauchen wir für die Statistik. Es wird dann auch am Ende der Kältehilfesaison immer eine Statistik erstellt, woher die Gäste alle kommen, die wir betreuen. Dann gibt es Leute, die sie abtasten. Da gucken wir einfach nach, ob die Alkohol oder sonst was noch drin haben. Wir sagen denen aber, sie sollen alles aus den Taschen rauspacken. Dann können sie ihr Gepäck abgeben und auch ihre Jacke abgeben. Und dann können sie halt reingehen und dann bekommen die ein Bett. Ja, und wir haben halt so ein System mit so Armbändern, da schreiben wir das dann drauf, damit die das nicht verlieren und auch ihr Bett dann abends wieder finden. Wir haben jetzt hier Stockbetten und haben also 120 Übernachtungsplätze, haben aber noch 12 Notfallplätze. Das heißt insgesamt 132, die hier übernachten können. Ja, wir sind insgesamt 9 Ehrenamtliche, 2 Security.
Und wie ist heute die Auslastung so? Heute Nacht bisher?
Heute Nacht sind wir voll.
Ach, schon voll?
Mhm.
Ist das normal oder?
Letzte Nacht war es weniger. Da haben wir ein bisschen was über 100 gehabt, 108. Und heute ist dann schon ein Anstieg. Das merkt man dann schon, dass es kälter geworden ist.
Tolle Arbeit. Toll, dass ihr das macht. Mhm. Dankeschön.
Gerne. Ist auch ganz nett.
Und du bist Miriam?
Ich bin Miriam.
Okay, alles klar.
Und du bist Christian.
Ja.
Müssen das
aber, an den
Abend.
Ja. Ja.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Okay.
Dann ist
gut. Schlaf
gut.
Erholsame Nacht. Gute Nacht. Tschüss.
Auf zum nächsten Auftrag. Wir fahren einmal quer durch die Stadt. Eine Pause machen Sophia und Lars in dieser Nacht wieder nicht.
Hier war ein Mitbürger sehr, sehr nett und hat einen Wohnungslosen gesehen und ihn in den Hausflur reingelassen, damit er nicht im Regen sitzen muss. Und den holen wir jetzt ab.
Das ist Tim. Er sitzt im Rollstuhl. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Berlin Tiergarten. Eine WG im zweiten Stock hatte ihn vor ein paar Stunden ins Haus gelassen und den Kältebus gerufen. Sie haben es ihm etwas gemütlich gemacht, soweit man das sagen kann. Mit Decke, Warmflasche, einer Suppe und Tee. Als wir vor dem Haus stehen, macht uns Tim die Tür auf und begrüßt uns. Er kennt den Kältebus bereits. Lars hat ihn erst letzte Woche mitgenommen. Daran erinnern kann sich Tim allerdings nicht. An seinem Rollstuhl hängt ein Beutel voller Bierflaschen und auch auf dem Sitz seines Rollstuhls liegen Flaschen. Auch hinter seinem Rücken sind welche. Ich stelle mir das sehr unbequem vor, aber Tim scheint sich damit gut zu arrangieren. Am Bus angekommen, zieht Tim sich auf die mittlere Sitzbank, gleich hinter der Schiebetür. Arme voraus mit dem Oberkörper zuerst, dann dreht er sich, greift an seine Hose und zieht die Beine hinterher. Er macht das nicht zum ersten Mal, seine Bewegung ist routiniert. Nun sollen die Flaschen in den Bus. Tim scheint selbst überrascht zu sein, wie viele er dabei hat. Bei der 20. Flasche, die Lars ihm in den Bus reicht, höre ich auf zu zählen. Zwischen all dem Bier tauchen plötzlich noch zwei Flaschen Bio-Karottensaft auf.
That's good.
Er sortiert sie vorsichtig in einem seiner Plastikbeutel ein, der kurz davor ist zu reißen. Die Fahrt in die nächstgelegene Notunterkunft dauert zum Glück nur wenige Minuten. Ich bin froh, dass die Fahrt schnell vorbei ist, denn Tim hatte offenbar schon länger nicht die Gelegenheit, seinen Körper und seine Kleidung zu waschen. Eine Mischung aus Alkohol, Urin und Schweiß liegt in der Luft. Der Geruch ist so streng, dass ich durch den Mund atme, um möglichst wenig davon mitzubekommen. Ich will Tim gegenüber aber nicht abfällig wirken und vermeide es, den Kragen meines Pullovers über meine Nase zu ziehen und zu signalisieren, dass ich angeekelt bin. Dass mir seine Gegenwart unangenehm ist, scheint er trotzdem zu bemerken. Auf mich wirkt er so, als würde er sich schämen. Er vermeidet Blickkontakt, konzentriert sich auf seine Flaschen, richtet seine Hose, streift sich durch die Haare, als würde er seine Frisur richten und murmelt vor sich hin. In der Notunterkunft angekommen, gleitet er elegant in seinen Rollstuhl zurück, verstaut seine Beutel und fragt nach dem Weg zum nächsten Bett.
Hey. Tschüss, gute Nacht.
Ich hab's probiert, so trocken wie
möglich. Ist das Desinfektionszeug?
Jetzt schneit's.
Echt, es schneit?
Ja.
So Schneeregen.
Ja. Jetzt ist Winter.
Das ist, da muss man schon echt auch hartgesotten sein. Also jetzt hier mit der Hygienesituation immer.
Ich habe ja auch schon Besoffene transportiert, das geht schon. Solange die nicht aggressiv sind. Mhm. Und solange die noch nicht so besoffen sind, sodass sie noch alleine irgendwie eine Treppe laufen können, halbwegs, dann ist das schon okay.
Und der Mann gerade, den hast du schon öfter mal?
Ja, einmal aus dem Krankenhaus auch geholt. Da hat er das Krankenhaus angerufen und gefragt, ob wir den einsammeln konnten. Hatte ich den auch schon mitgenommen.
Und der scheint ja hier auf jeden Fall auch bekannt zu sein.
Also. Ja.
Es hat gerade kurz geschneit.
Toll. Morgen bin ich um 9 in der Uni.
Morgen früh um 9?
Mhm. Ich habe auch um 10 in der Uni dann treffen.
Was studierst du, wenn ich frage da?
Ich werde Lehrerin.
Du wirst Lehrerin?
Genau.
Also Lehramt für?
Biologie und Chemie.
Ah, okay.
Die Lieblingsfächer hier.
Ja, das höre ich nie.
Habe ich, glaube ich, beides abgewählt. Abi.
Ich habe ein Bio-Abitur geschrieben sogar. Was war das? Dritte Prüfung oder so? Chemie war das andere, ne? Das habe ich auch direkt abgewählt. Weil es die erste Möglichkeit war, gab, Chemie abzuwählen.
Ja, das war bei mir auch so.
Dabei ist es so toll. Ich hatte Leistungskurs.
Ja.
Hat so viel Spaß gemacht.
Ich hatte Englisch und Kunst Leistungskurs. Das ist dann, sagt so ein bisschen darüber aus, was ich von Naturwissenschaften gehalten habe.
Kunst habe ich auch direkt abgewählt.
Aber im Nachhinein finde ich es eigentlich schade, weil ich finde es total spannend, was da so passiert. Ja, so habe ich das damals halt nicht gesehen, ne? Auf so einer Metaebene. Aber wenn du mit 19 angefangen hast, wie waren das dann auf der Straße?
Für viele ungewohnt natürlich. Weil in dem Alter, in dem die sich befinden, hat man selten Kontakt eben noch zu jungen Menschen. Mhm. Wenn dann jemand ankommt und einfach mal fragt, hey, wie geht's dir, ist es meistens sogar noch ein besserer, ja, noch eine bessere Möglichkeit, die Leute zum Mitkommen einfach reden zu bringen, als wenn man eben im gleichen Alter ist. Mhm. Wenn man dann natürlich auch sich schämt, man ist gleich alt und befindet sich in der Situation, da ist es einfacher.
Ja, heute Nacht ist echt ruhig bisher.
Mega ruhig.
Können wir gleich hier deinen Lieblingsmenschen besuchen.
Mhm. Was heißt Lieblingsmensch?
Na, wir hatten vorhin schon über eine Person gesprochen, da warst du auch mit dabei. Jahren generell nicht spricht und nichts annimmt. Und Sophie erzählt hat, als ich das erste Mal bei ihr war, dass er gleich mit mir im Gespräch dann war.
Ich war baff, ich war geschockt. Ich war, es war der letzte Ort, den wir angefahren haben die Nacht, und das war die tollste Begegnung, die ich hatte seit Jahren. Er hat eine Tafel Schokolade angenommen, das war toll.
Und was hast du da gemacht, Lars? Also, wie hast du das geschafft?
Ich war einfach ich selbst. Ich meine, hallo, ich bin Lars vom Kältebus. So, können wir dir helfen? Und dann, Sophia meinte, sie wusste vorher, glaube ich, nicht mal, welche Sprache er spricht, weil er wirklich nie gesprochen hat, nie was angenommen hat. Und ich meinte, kann ich dir helfen? Und meinte, ja, ist Schokolade dabei. Und dann meinte ich, naja, heute nicht. Den Tag vor hatte ich immer Schokolade dabei. Genau, an dem Tag jetzt leider nicht. Aber um die Ecke ist ein Späti, da hatte ich dann am Späti nochmal eine Schokolade gekauft für ihn und die ihm gegeben. Er war glücklich, hat sich bedankt, hat mir auch einen schönen Tag und schönes Wochenende gewünscht und so. Aber ist dann auch wieder in irgendeine andere Welt verfallen, wo er dann gar nicht mehr irgendwie ansprechbar oder irgendwie, also da konnte man gar nichts mehr mit ihm anfangen dann danach.
Okay.
Das ist wahrscheinlich sein Standard.
Ja, und der liegt total ungeschützt.
Also ich war echt geschockt, als ich ihn gesehen habe. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man überleben kann, so wie er da lebt. Er lebt wirklich komplett ungeschützt. Er liegt auch in der Pfütze, hat keine Überdachung, sondern liegt halt wirklich im Nassen und unter Möse.
Krass.
Und,
man sieht ihn auch nicht als man Person sieht ihn zuerst.
Nicht. Nee, gar nicht. Ich dachte, das wäre der Müllplatz von dem Haus, das da steht irgendwie. Und dann kam er da mit so einer Kute so unter den Müllsäcken hervor. Und es war schon ein bisschen gruselig.
Der geplante Besuch muss warten. Das Telefon klingelt. So ruhig ist die Nacht dann doch nicht. Auch wenn verhältnismäßig wenig los ist. Sophia und Lars werden in die Notaufnahme gerufen. Nicht zum letzten Mal in dieser Nacht.
Da ist jemand, der wurde versorgt, oder?
Genau, und der hat offene Füße gehabt. Und den haben jetzt die netten Damen und Herren im Krankenhaus versorgt. Und da er halt schlecht zu Fuß ist, keinen festen Wohnsitz hat, haben sie uns angerufen, ob wir die Möglichkeit haben, ihn zu fahren. Zur nächstgelegenen Notunterkunft, genau. Oder geeigneten Notunterkunft.
Wie viele gibt es davon eigentlich, die ihr anfahren könnt?
Sie ist ja eigentlich unterschiedlich. Also es gibt den Wegweiser der Kältehilfe und der erstellt jedes Jahr neu eine Auflistung der ganzen Notunterkünfte, Nachtcafés, Tagesstätten, Kleiderkammern, Suppenküchen, und je nachdem, ob sich eine Einrichtung, viele Gemeinden zum Beispiel, auch entschließen, die Saison mitzumachen, sind sie halt unterschiedlich, die Anzahl. Aber ab 1. November ist sie deutlich erhöht. Ich glaube, jetzt ab Dezember sind es 1000 zusätzliche Schlafplätze, die verfügbar sind.
Reichen denn die Plätze, die zur Verfügung stehen?
Die Plätze reichen natürlich nicht für alle, die auf der Straße sind. Deswegen gibt es einige Einrichtungen, die auch mal eine Ausnahme machen und mehr aufnehmen, so viel sie eben aushalten können oder was da eben machbar ist, aber es gibt längst nicht genug Betten für jeden, der eben im Winter draußen schläft.
Fahre ich jetzt hier direkt in die Notaufnahme rein oder ja. Wo ist das? Okay, links rein.
Die sind so toll, die spendieren einem immer einen Kakao.
Die Ankunft in der Notaufnahme ist tatsächlich sehr herzlich. Als erstes drückt uns eine Schwester ihren Schlüssel für den Getränkeautomaten in die Hand. Sie bedankt sich, dass der Kältebus da ist.
Okay, jetzt Notaufnahme, Kaffeeautomat.
Der Mann, der sich uns als Ben vorstellt, sitzt im Wartezimmer. Seine Behandlung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Er bekommt noch ein Fußbad. 5 Minuten später kommt die Schwester zurück, trocknet seine Füße ab und verbindet sie. Ben ist erst seit ein paar Tagen in Berlin und lief mehr oder weniger planlos durch die gesamte Stadt. Er kommt aus Litauen, sagt er. Er ist Mitte 30 und reist seit Jahren durch Europa. Die letzten 5 Jahre hat er in England gelebt. Dort hätte er illegal gearbeitet, hätte Schulden gemacht und wurde abgeschoben, erzählt er mir. In Berlin will er sein Leben neu anfangen. Für seinen Neustart hat er alles dabei, was wichtig ist, sagt er. Ein paar warme Winterklamotten, ein Handy und ein Keyboard. Damit will er als Straßenmusiker etwas Geld verdienen. Er hat Musik studiert und vor seiner Ankunft in Deutschland extra noch Beethoven geübt, erzählt er mir im Auto. Er ist der Einzige an diesem Abend, der mir ein Interview geben will und der auch nüchtern genug ist, um sich im Klaren darüber zu sein, was das bedeutet. Seine einzige Sorge ist, dass das, was er zu sagen hat, nicht wichtig sein könnte. Er sei es doch nicht wert, interviewt zu werden, sagt er mir.
Last night I just walked around the city and a little bit slept on the bench in the park and in the coach station. And today I already couldn't walk.
But you don't have a sleeping bag? If you don't have one with you?
No, I don't have a sleeping bag. I just have a thick coat, in English coat, jacket. For winter, it was very cold actually. And just November.
20 Kilometer ist er gestern durch Berlin gelaufen und er hat die letzten beiden Nächte auf einer Parkbank geschlafen, ohne Schlafsack. Seine Jacke sei warm, sagt er, echtes Leder. Und seine Hose wasserdicht. Er zeigt auf seine Kleidung, als würde er mir beweisen wollen, dass er gut vorbereitet sei. Er hat auch einen Klappstuhl dabei. Den brauche er für sein Keyboard, damit er im Sitzen spielen kann.
So you're traveling with a piano as well?
Yes,
so you make music?
I have piano. Wrote in France, present in Chester. I'm playing, learned music school 5 years, long time ago, Lithuania. Now I'm playing already an expert, played on accordion, but tried piano, it's a simple instrument, and getting good results. I was playing Ludwig van Beethoven, he's German compositor, today played Für Elise, very, very good song.
Für Elise von Beethoven will er spielen, auf der Straße, in der U-Bahn, und er hofft damit, ein paar Euro zu verdienen. Mit dem Geld will er seine Schulden begleichen, die er hat, erzählt er mir. Dann holt er sein Handy raus, ein altes Smartphone, mit dem er via App Notunterkünfte sucht. Aber die Batterie ist leer.
Ja, mein phone I was downloading offline maps for country, for city to check, for the various charities, various shelters. All the objects, but these maps was already gone somewhere, erased.
Oh, so you had a map?
Yeah, I don't know, it's gone. All the time you have problems with Windows, Microsoft. It's very difficult for me.
In der Notunterkunft kann Ben ein paar Tage bleiben und mit Sozialarbeitern einen Weg finden, um wieder Boden unter die Füße zu kriegen.
So, you have all your stuff?
Als wir uns von ihm draußen am Kältebus verabschieden, wirkt er fast ein bisschen enttäuscht, dass wir weiterfahren und ihn hier lassen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, was Ben angeht, und wünsche ihm alles Gute.
You're not going?
No.
We have the next call. The next person is waiting.
Okay, it was very nice to meet. Thank you very much.
Bye.
Good luck, Ben.
Thank you.
Zurück im Bus erzählt mir Lars, dass auch er gerade erst jemanden auf einer seiner Touren kennengelernt hat, bei dem er ein gutes Gefühl hat. Ein obdachloser Mann, der regelmäßig vor dem Eingang eines Supermarktes übernachtet und dort Bilder malt.
Er hat mir erzählt, dass statt sich von seinem erschnorten Geld eine Pulle Wodka zu kaufen, hat er sich Stifte gekauft und dann hat er angefangen zu malen. Und dann hat er ein, zwei Bilder verkauft auch an Passanten und das eine letztens für 70 Euro. Dann dachte ich mir, gut, für diesen 70 Euro hat er sich vielleicht jetzt auch die 7 Pullen Wodka geholt, aber ich glaube nicht, weil er hat auch dann von einem anderen Passanten Acrylfarben geschenkt bekommen, so einen ganzen Malkasten, mit dem er malt. Und Der Kerl hat halt echt Talent, er malt echt gute Bilder und hat halt jetzt das Problem, was eigentlich ein gutes Problem ist, dass einige Passanten seine Bilder da kaufen wollen. Aber sein Problem ist, sie wollen es halt direkt kaufen, ohne dass er als Künstler es fertig gemalt hat. Und das tut ihm dann weh, weil er will die Bilder halt vervollständigen und ihm dann verkaufen. Und für wie viele die verkauft, ist ihm eigentlich egal, weil er sagt, er malt die Bilder nur als, aus Zeitvertreib, damit er eine Beschäftigung da hat. Deswegen freut er sich einfach darüber, aber deswegen will er die auch fertig malen. Mhm. Ja, aber die, habe ich ihm gesagt, ja, soll er da Öffnungszeiten irgendwie aufbauen bei sich, wo man dann zu welcher Zeit man da Bilder kaufen kann. Und dann kann er da den höchsten Preis raushandeln. Das wäre halt ein Geschäft für ihn.
Wie spät ist denn das überhaupt? Bei mir kündigt sich so langsam ein Durchhänger an. Normalerweise schlafe ich um diese Zeit tief und fest. Die Stadt rauscht nur noch an mir vorbei. Der Fernsehturm am Alexanderplatz ist die einzige Orientierungshilfe, die ich noch ausmachen kann. Wir waren schon in Charlottenburg, Mitte, Tiergarten, Friedrichshain, Treptow, Schöneberg. Gerade haben wir die 100 Kilometer geknackt. Die fährt der Kältebus im Schnitt jede Nacht. Die Temperatur ist gerade unter den Gefrierpunkt gesunken. Die Scheiben der parkenden Fahrzeuge, an denen wir vorbeifahren, sind mit Reif belegt. Und schon wieder klingelt das Telefon. Wir sollen ins Krankenhaus nach Tempelhof. Einen Mann aus der Notaufnahme abholen, der nach eigener Aussage keine Verwandten, keine Freunde, kein Zuhause hat. Mehr wissen wir nicht. Als der Anruf kommt, fahren wir zufälligerweise durch meine Nachbarschaft, nur 200 Meter an dem Haus vorbei, in dem ich wohne. In einer warmen Wohnung, in der meine Frau und mein kleiner Sohn jetzt schlafen. Eine Sicherheit, die mir nie als solche vorkommt, weil sie Alltag ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, mitten in der Nacht in einer Notaufnahme zu landen und nach der Behandlung kein Zuhause zu haben, in das ich gehen kann. Keine Familie oder Freunde, von denen ich weiß, dass sie immer für mich da sind, wenn es hart auf hart kommt. Bei Herrn A. ist das anders. Als sich die automatischen Schiebetüren der Notaufnahme öffnen und er mit zwei Krücken unterm Arm auf den Kältebus zuläuft, bin ich überrascht. Ich sehe einen Mann im Anzug und mit Hut. Herr A. trägt braune, frisch geputzte Lederschuhe. Nur die Plastiktüte in seiner Hand, in der etwas Leergut steckt, bestätigt das Klischee, das ich von einem Obdachlosen habe. Sophia und ich haken uns bei ihm ein, als er versucht, in den Bus zu steigen. Herr A. flüstert. Danke, sagt er. Ich helfe ihm beim Anlegen des Gurtes. Er lächelt und bedankt sich erneut. Schöne Schuhe, sage ich. Da lächelt er noch mehr. Herr A. wirkt auf mich so, als würde er sich zu 100% in unsere Hände begeben. Nicht einmal fragt er, wo es hingeht, wer wir sind, ob wir ihm helfen können. Er steigt mitten in der Nacht in einen Kleinbus mit drei fremden Menschen, die ihn einmal quer durch die Stadt fahren. Und weder er noch wir wissen zu dem Zeitpunkt, wo Herr A. heute Nacht schlafen wird. Denn die Notunterkünfte, die der Kältebus normalerweise anfährt, sind bereits belegt. Sophia telefoniert während der Fahrt und hat Glück. Sie hat einen Platz gefunden. 20 Minuten später steigen Sophia, Herr A. und ich aus dem Kältebus und gehen in das Haus, in dem er für die nächsten 7 Stunden schlafen kann. Herr A. nimmt seine Krücken unter den Arm und folgt Sophia mit langsam schlürfendem Schritt ins Haus. Ich gehe voran und trage das Leergut von Herrn A. Als ich durch die Tür gehe, glaubt die Mitarbeiterin der Unterkunft, ich sei Herr A.
Hallo.
Das Klischee Plastiktüte wirkt offenbar auch bei denen, die seit Jahren mit Obdachlosen arbeiten.
Ihre Beute habe ich hier hingestellt, ne? Tschüss, gute Nacht.
Thank you.
Nummer für den Berliner Kältebus lautet 030 für Berlin 690 3x die 3 690. Wichtig ist, sprecht die Menschen an. Seid sicher, dass sie auch Hilfe wollen, bevor ihr den Kältebus ruft. Sind die Menschen nicht mehr ansprechbar, dann ruft nicht den Kältebus, sondern die 112. Der Kältebus fährt zwischen dem 1. November und 31. März. Jede Nacht zwischen 20 und 2 Uhr. Deutschlandweite Angebote gibt es natürlich auch. Die findet ihr eigentlich ziemlich gut aufgelistet auf kältekarte.de. Links natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt, wie vorhin schon angekündigt, mein Gespräch zur aktuellen Situation in Berlin mit Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission. Wie ist denn aktuell die Situation im Kontext der Kältebusse? Könnten Sie uns und mir da ein Update geben?
Ja, also wir von der Berliner Stadtmission schicken aktuell fast jede Nacht 3 Kältebusse auf die Straßen. Wir haben also die Kältebusflotte erweitert. Die Kolleginnen und Kollegen haben alle Hände voll zu tun, beziehungsweise alle Ohren voll zu tun. Das Telefon klingelt unablässig. Wir haben auch ein Callcenter installiert. Da sitzen Ehrenamtliche und versuchen die Anrufe, die da reinkommen, des Nachts zu koordinieren. Und aktuell ist es einfach sehr, sehr schwierig, weil sehr, sehr viele Anrufe reinkommen. Also die Kältebusfahrer arbeiten länger, als sie eigentlich geplant haben oder als sie eingesetzt werden sollten, weil es immer noch Anrufe abzuarbeiten gibt. Und das Telefon klingelt unablässig, weil immer wieder Leute Menschen melden, die in Not sind oder eben zu erfrieren drohen. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass die Leute, die die Nummer des Kältebusses wählen, vorher erstmal die Menschen ansprechen, ob sie überhaupt abgeholt beziehungsweise vom Kältebusteam betreut werden wollen. Erst letzte Nacht ist es wieder passiert, dass der Bus durch die halbe Stadt gefahren ist, irgendwo ankam und der obdachlose Mensch, der auf einer Parkbank lag, gesagt hat, ich will eigentlich nur schlafen, der wollte nicht mal einen Tee. Und am anderen Ende der Stadt hat in derselben Zeit jemand anderes darauf gewartet, dass der Bus kommt und ihn abholt und in eine Notunterkunft bringt. Also man kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist einfach fundamental, elementar wichtig, dass man sich ein Herz nimmt und bevor man diese Nummer wählt, wirklich die Menschen anspricht und sagt, wollen Sie, dass ich für Sie den Kältebus rufe? Ja, dass die Kolleginnen und Kollegen alle Hände voll zu tun haben, habe ich schon gesagt. Sie werden auch zu Krankenhäusern vermehrt gerufen. Das heißt, Passantinnen und Passanten merken, es ist ein Mensch in Not und droht zu erfrieren, rufen dann den Krankenwagen. Der sammelt diese Leute dann ein, bringt sie in die Krankenhäuser und die stellen aber relativ schnell fest, okay, das war kurz vor Unterkühlung, jetzt ist der Mensch wieder aufgewärmt und sonst besteht kein Behandlungsbedarf. Und auch da wird dann der Kältebus angefragt, ob er die Leute in die Notunterkünfte transportieren kann. Und ja, das ist aktuell einfach ein sehr hohes Aufkommen, obwohl es noch nicht mal weit unter 0 Grad oder Minusgrade hat. Es ist so um die 0 Grad, das ist eigentlich noch nicht besonders kalt. Dafür ist das Aufkommen sehr, sehr hoch aktuell.
Damals, kann ich mich erinnern, gab es eine direkte Durchwahl in den Kältebus. Sie haben gerade schon gesagt, jetzt gibt es so eine Art Callcenter. Das heißt auch, die Nummer hat sich verändert. Es ist jetzt für Berlin die 030 690 3x die 3 690 und ist zwischen 20 und 2 Uhr erreichbar, diese Telefonnummer. Was mich natürlich auch interessiert, gibt es denn aktuell einen besseren Eindruck davon, wie viele Menschen jetzt konkret auch in Berlin auf der Straße leben müssen?
Also es gibt natürlich in den letzten Jahren oder es gab immer wieder die Bemühungen, das alles noch zu optimieren. Die Arbeit schreitet voran, es werden neue Erkenntnisse gewonnen, es gab die Zählung obdachloser Menschen, die Sozialsenatorin Breitenbach veranlasst hat. Das war erstmal per se eine gute Aktion, damit man mal versucht zu erfassen, wie viele Menschen überhaupt ohne Wohnung und ohne Obdach sind. Die Zählung fand nachts statt. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und es wurde vorher auch viel Werbung dafür gemacht. Das heißt, obdachlose Menschen wussten, dass es diese Zählung geben wird. Das ist auch wichtig, die vorab zu informieren. Es gab aber auch viele, die gesagt haben, wir wollen gar nicht gezählt werden. Die haben sich dann an dem Abend extra versteckt, unserem Wissen nach. Also Gäste von uns, die gesagt haben, nö, da mache ich nicht mit. Und es wurde eben nur an gewissen Orten gezählt. Also nicht auf Spielplätzen, nicht in Abrissbrachen, nicht in Parks. Überall dort, wo sich die Zähler oder Helferinnen und Helfer unsicher gefühlt hatten, sollten sie nicht hingehen. Einige Orte waren dann explizit auch ausgenommen. Und das hat natürlich das Bild dann auch so ein bisschen verzerrt. Also man hat rund 2000 Menschen gezählt. Das ist eine gute Zahl zur Orientierung. Dennoch sind wir als Berliner Stadtmission der Meinung, dass die Zahl schon noch viel höher ist.
Die fand statt, Sie haben es ja gerade schon gesagt, vor knapp 2 Jahren, also im Januar 2020. Was mich tatsächlich besonders beeindruckt hat, dass der Großteil der Menschen, die dort gezählt wurden und auch zum Beispiel nach dem Alter gefragt wurden, zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Also genau in meiner Altersklasse sozusagen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, das entspricht so ungefähr, würde ich sagen, dem Alter der Menschen auf der Straße. Aber so genau kann ich das nicht sagen. Wir kümmern uns bei der Stadtmission nicht um Menschen, die minderjährig sind. Da haben dann andere Träger einen besseren Überblick, wie viele junge Leute auf der Straße sind, die eben das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Und ja, wenn nicht so viele, ich sage jetzt mal, alte Menschen darunter sind, liegt es vielleicht auch daran, dass wenn man lange auf der Straße ist, der gesundheitliche Verfall doch sehr schnell auch voranschreitet. Also oft haben die Menschen auf der Straße ja keinen oder einen schlechten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung. Und dann kann es sein, dass zwar jemand 50 Jahre alt ist, der wirkt dann aber trotzdem wie 60, wenn man denjenigen oder diejenige sieht. Und ich denke, ein wichtigeres Problem als das Alter der Menschen auf der Straße ist der zunehmende gesundheitliche Verfall. Also ein Kollege von mir hat mir mal erzählt, so in den 70er Jahren, 80er Jahren war so das klassische Profil eines Obdachlosen in Deutschland. Es war meist ein deutscher Staatsbürger, oft alkoholabhängig, irgendwie aus der Wohnung geflogen. Und dann waren die Leute ein paar Jahre auf der Straße und irgendwann haben dann irgendwelche Hilfsangebote gegriffen und dann ging es auch wieder irgendwie weiter. Heute ist die Verweildauer auf der Straße viel, viel länger. Das heißt, wer erstmal obdachlos ist, kommt, wenn er wirklich viele Sorgen, Probleme hat, auch nicht so schnell wieder runter von der Straße. Allein das Thema Wohnung. Wo soll man denn so schnell eine Wohnung herkriegen? Und wenn man dann vielleicht auch noch psychische Probleme hat, alkoholerkrankt ist oder Depressionen hat, dann ist das natürlich gar nicht so eine einfache Aufgabe, in so einer Stadt wie Berlin eine Wohnung zu finden. Und dementsprechend sind die Leute länger auf der Straße. Und weil die gesundheitliche Versorgung da schlechter ist, geht es denen auch schlechter. Das heißt, die kommen mit Krücken, mit Rollatoren, in Rollstühlen und davon gibt es echt eine Menge. Und das ist ein großes Problem in der Arbeit mit obdachlosen Menschen, dass viele Einrichtungen gar nicht barrierefrei zugänglich sind, es aber immer mehr Menschen gibt, die das eigentlich bräuchten.
Wie hat sich denn die Situation für obdachlose Menschen seit Beginn der Pandemie verändert?
Ja, am Anfang der Pandemie war das natürlich ein großes Fragezeichen. Werden wir überhaupt noch gesehen? Werden wir Hilfe bekommen? Was passiert da demnächst mit uns? Ich habe da selbst am Anfang der Pandemie Bahnhofsmission Zoo Diskussionen zwischen obdachlosen Leuten mitbekommen, die gesagt haben, werden wir überhaupt ärztlich versorgt dann? Wir haben ja gar keine Krankenversicherung. Übersehen die uns dann vielleicht? Und also das alles ist zum Glück nicht eingetroffen. Wir als Stadtmission konnten beispielsweise Deutschlands erste Quarantänestation für obdachlose Menschen einrichten, mit Hilfe und finanzieller Unterstützung des Senats und des Bezirks. Also es sind viele gute Dinge entstanden, auch die 24-7-Einrichtungen, wo obdachlose Menschen, wo Hotels angemietet wurden oder Pensionen und wo die Leute dann 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche dauerhaft untergebracht werden konnten als Schutz vor der Pandemie. Und damit sie natürlich dem Spruch zu Hause bleiben auch erfüllen konnten. Und diese Einrichtungen haben gezeigt, dass wenn man den Menschen eine Unterkunft gibt für eine längere Zeit und eine warme Mahlzeit und die Chance, psychisch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, nicht immer diesen Druck zu haben, wo kriege ich das Bett her, wo kriege ich was Warmes zu essen her, wo kriege ich eine so sichere Bleibe für die Nacht, dass dann auch neue Fragen auftauchen. Zum Beispiel Fragen wie, kann ich meinem Leben nochmal eine Wendung geben oder gibt es auch für mich nochmal eine andere Perspektive abseits der Straße? Das sind dann wieder gute Sachen, die passiert sind. Insgesamt sind wir aber auch heute noch mit der schwierigen Situation konfrontiert, dass Notübernachtungen nicht die gesamte Kapazität anbieten können an Betten, dass viele kleinere Träger oder auch größere ihre Sachen umgestellt haben, Essensausgaben am Fenster, die Leute dürfen nicht reinkommen. Wer einen neuen Ausweis braucht, der muss sich einen Termin machen, relativ hochschwellig, entweder telefonisch oder eben per Internet. Wer das nicht hat, der kann eigentlich gar nicht mehr zum Bezirksamt gehen. All diese Dinge machen das Leben von obdachlosen Menschen, das eh schon schwer ist, noch schwerer.
Nun haben wir ja gerade schon gehört, laut dieser Zählung in der Nacht der Solidarität heißt es 2000 Menschen. Als ich damals unterwegs war mit dem Kältebus, war, glaube ich, die Rede davon, dass es in Berlin ungefähr die Möglichkeit gibt, für 1000 Menschen unterzukommen in der Nacht. Also damals war es eigentlich auch schon zu wenig, wenn man dann noch sieht, dass ja Schätzungen von viel, viel mehr Menschen ausgehen. Also da geht es ja auch dann schon in den fünfstelligen Bereich bei manchen Schätzungen. Zahlen ist jetzt erstmal in der Hinsicht nicht das Thema, was ich ansprechen will, aber die Perspektive. Und zwar auf mich wirkt es so, als ist das Problem noch lange, lange nicht gelöst und die Pandemie hat es natürlich erschwert. Nun hat ja Berlin politisch das Ziel formuliert, Armut und Obdach bzw. Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 zu überwinden, heißt es. Für wie realistisch halten Sie dieses Ziel?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall gut, sich erstmal Ziele zu stecken, die vielleicht ein bisschen hochgesteckt auf den ersten Blick scheinen, weil eine Messlatte runterlegen kann man immer noch. Aber wenn man große Schritte vorangehen will und was Großes erreichen will, dann sollte man ruhig ein bisschen wahnsinnig dabei sein. Ich glaube, wenn wirklich alle mit anfassen und alle ihr Bestes geben, dann kann sowas geschafft werden. Allerdings muss da natürlich auch die Politik mitziehen. Die sozialen Träger müssen zusammenarbeiten mit der Politik. Und obdachlose Menschen müssen natürlich auch wollen. Also ich hatte meinen Sportlehrer, der hat immer gesagt, du wirst geturnt, gibt's nicht. Also man muss schon selber turnen. Und da gehen wir auch in diese Richtung als Berliner Stadtmission, zum Beispiel mit unserer Unterkunft SUN, Schutz und Neuanfang für Menschen ohne Obdach. Da geht es halt darum, dass die Leute, die eine neue Perspektive abseits der Straße haben wollen, aktiv mitarbeiten und auch sich bemühen, an ihrem Status was zu ändern. Dafür bekommen sie im Gegenzug eine sichere Unterkunft, Mahlzeiten, medizinische Versorgung, Seelsorge, psychologische Beratung. Aber sie müssen halt mitmachen und es annehmen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Wir reden immer alle über die Betroffenen. Es ist wichtig, mit ihnen zu reden und Konzepte zu erarbeiten, die für diese Menschen auch wirklich machbar und realisierbar sind. Und man muss natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Also, dass 10% der neu gebauten Wohnungen in Berlin Sozialwohnungen werden, ist, glaube ich, nicht im Koalitionsvertrag des Berliner Senats untergekommen. Das wäre halt eine Sache gewesen, die schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen wäre. Dinge und Agenden zu formulieren, ist die eine Sache. Und dann die richtigen Schritte zu gehen, die dahin führen, ist die andere. Ich hoffe, dass wir uns da alle gemeinsam auf den richtigen Weg begeben können.
Okay, wir hatten jetzt ja gerade so ein bisschen den Ausblick, auch was politisch geschehen sollte, könnte, eventuell auch wird. Was kann man denn als einzelner Mensch machen, jenseits des Kältebusses rufen, vorausgesetzt man fragt natürlich, ob die Person wirklich auch Hilfe möchte?
Wer uns als Berliner Stadtmission oder auch andere soziale Träger in der Obdachlosenarbeit und Hilfe unterstützen möchte, der ist dazu natürlich herzlich eingeladen. Also man kann beispielsweise ehrenamtlich helfen. Da haben die ganz unterschiedlichen Träger Ansprechpartner, die man im Internet findet, also Referate, die sich darum kümmern, passgenau zu vermitteln. Man kann natürlich auch den Menschen, die auf der Straße sind, Geld spenden oder auch uns als Berliner Stadtmission. Und man kann natürlich auch, wenn man zum Beispiel seinen Kleiderschrank jetzt im Winter aussortiert und warme, schöne Wintersachen hat, uns diese vorbeibringen. Also aktuell sind in unserer Kleiderkammer die Regale leergefegt. Wir freuen uns sehr über Männerturnschuhe und warme Winterschuhe für Männer ab Größe 40 aufwärts. Und genauso Hoodies, lange Unterhosen, warme Handschuhe oder eben auch Schlafsäcke. Das hilft ungemein. Der Kältebus der Berliner Stadtmission hat im letzten Monat zwischen Anfang November und Anfang Dezember 350 Schlafsäcke verteilt. Also wir bringen die Sachen zu den Menschen und freuen uns, wenn die Berliner uns ihre schönen, ausrangierten Sachen bringen.
Vielen Dank an Barbara Breuer und natürlich auch an das gesamte Kältebus-Team. Wer helfen möchte, unter kältebus.de findet ihr alle Informationen, natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Ich bin Christian Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Eine Produktion von 4000 Hertz.